Ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam ein Psalmwort aufschlagen. Psalm 73. Psalm 73 und dort einen Vers. Es ist ein bedeutender Vers. Es ist ein Vers, der einen gewaltigen Unterschied machen kann in deinem Leben. Sagte nicht ein Mann einmal, dass ein Wörtlein den Feind fällen kann? Ein Wörtlein kann ihn fällen. Du magst gerungen haben, wie Jakob zunächst, ohne den Sieg zu erlangen. Ringe weiter und ringe neu, auf neue Weise, indem du deinen Kampf aufgibst, wie wir gestern hörten, und indem du dich an ihn klammerst. Sagt der Psalmist nicht an anderer Stelle, bevor wir diese hier lesen, weil er sich an mich klammert. Darum will ich ihn erretten, ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. In dieser Woche haben wir ein hohes Ziel. Das Ziel ist höher, als der höchste menschliche Gedanke reichen kann. Was ist dieses Ziel? Das Ziel, das bist du. Das Ziel, das bist du. Höher, denn der höchste menschliche Gedanke reichen kann, erkennt Gott dich. In Christus, in Jesus, im Heiland, im Herrn, da ist Macht. Da ist Kraft, da ist Zuversicht, da ist Gewissheit, da kannst du stark sein, da kannst du mutig sein und alle deine Ängste gehen verloren. Nun seid ihr gespannt auf den Vers. Wir haben ihn ja schon zitiert, aber noch nicht gelesen. Psalm 73, Vers 25. Ich bin der festen Überzeugung, dass jener Mann, den ich erwähnte und der gesagt hat, dass ein Wörtlein den Feind fällen kann, recht gehabt hat. Nicht, weil diese meine Überzeugung etwas gelten würde, sondern weil das Wort Gottes uns diese Überzeugung nahelegt. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Nun, dann muss doch dieses eine Wörtlein in dir sein. Heißt es nicht, an anderer Stelle, wiederum ein Wort des Psalmisten, wiederum bevor wir diesen Vers hier lesen, dein Wort bewahre ich wo? In meinem Herzen. Was ist das Herz? Das bist du. Das ist das Tiefste, was deine Persönlichkeit ausmacht. Dein Wort bewahre ich in meinem Herzen, damit ich nicht sündige wider dich. Das bedeutet, dass wenn dieses Wörtlein in deinem Herzen ist, in deinem Geist ist, die Sünde keine Macht hat mehr über dich. Und dies ist das Leben Christi. Das Leben Christi war ein Leben des Versuchtseins, aber ohne Sünde. Alle Zeit versucht und doch ohne Sünde. Alle Zeit versucht, alle Zeit versucht, alle Zeit versucht, alle Zeit, alle Zeit, alle Zeit, doch ohne Sünde, ohne Sünde, ohne Sünde, ohne Sünde. Alle Zeit versucht, doch ohne Sünde. Alle Zeit versucht, doch ohne Sünde. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn der Geist ihn leitete, wenn er in Verbindung zum Vater gestanden ist, vermag nicht dann derselbe Geist dich zu leiten? Vermagst nicht auch du so in Verbindung zum Vater zu stehen? Ist Jesus uns nicht ein Vorbild geworden? Ein Stern stars, sagen die Menschen dieser Welt. Ist er nicht ein Stern? Ein Stern, der leuchtet? Leuchtet er auch an deinem Himmelszelt als der einzige Stern? Oder sind da noch andere Stars, andere Sterne? Sind das vielleicht Sterne, die fallen müssen? Es sind gefallene Sterne, so wie einst Luzifer. Nicht einer dieser Sterne hat dort einen Platz an deinem Himmelszelt, an deinem Gedankenzelt. Wie heißen diese verschiedenen Sterne? Einer dieser Sterne heißt Entmutigung. Ein anderer dieser Sterne heißt Blicken auf dich selbst. Ein weiterer dieser Sterne heißt Nachdenken über dich selbst. Ist es möglich, dass wir nicht mehr nachdenken über uns selbst? Wenn Satan uns versucht, bedeutet das, dass er möchte, dass du nachdenkst über dich selbst. Aber wenn Jesus sagt, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst, dann habe ich keine Zeit mehr, über mich nachzudenken. Und deshalb hat Gott gesagt, dass Mission so notwendig ist. Jesus hat einen Missionsbefehl gegeben. Geht hinaus in alle Lande, verkündigt das Evangelium vom Reiche Gottes. Wenn du mit anderen umgehst, verlierst du dich selbst. Wenn du in der Not anderer steckst, wie Martin, der jetzt, wie er mir erzählte, im Dienst gestanden ist für Menschen nach der Wasserflutkatastrophe hier in Deutschland. Ein anderer Mann sagte einmal vor Jahren, ich habe keine Zeit, über mich selbst nachzudenken, weil da sind so viele Menschen, die darauf warten, dass ich meine Hände für sie ausstrecke. Ich möchte das lernen, jeden Tag. Dort, wo ich bin, an dem Ort, wo Gott mich hingestellt hat, daheim, dort, wohin er mich sendet. Und haben wir den Vers jetzt schon gelesen, den wir vorhin aufschlugen? Noch nicht. Aber du hast ihn vielleicht schon gelesen, denn ihr habt eure Bibeln ja zum Teil, vielleicht alle mit euch. Ich lese ihn. Ich lese ihn mit Überzeugung, mit Gewissheit, dass ein Vers den Feind fällen kann. Ich empfehle dir heute diesen Vers. Ich kann nicht einen einzigen Vers übersehen, den Gott mir gibt. Und wenn ein Vers ausreicht, den Feind zu fällen, dann auch dieser. Es ist eine Zusage. Es ist eine Verheißung. Und dieses Buch ist ein Buch der Verheißungen. Was bedeutet das? Nun, was wäre diese Welt ohne die Sonne? Es wäre ganz dunkel. Was wäre dieses Wort Gottes ohne die Verheißungen? Auch dunkel. Jedes Wort beinhaltet eine Verheißung, auch wenn es oft nicht deutlich ist. Aber es gibt die klaren, direkten Verheißungen. Und die darfst du für dich in Anspruch nehmen. Du darfst, du musst, ein heiliges Muss, ein glückliches Muss. Denn ohne das Wort kannst du nicht bestehen. Wie lautet dieses Wort? Es lautet wie folgt. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wie viel auf Erden neben ihm? Nichts. Es sagt ein Lied und stellt die Frage, bist du ein Christ? Warum heißt es hier, und Luther übersetzt ja anders, ich habe aus der Schlachterübersetzung hier gelesen. Luther übersetzt, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erden. Das Wort hat mich als Jugendlicher schon geprägt. Wir haben viele Jugendliche hier unter uns. Und das Wort hat mich vielleicht sogar als Kind schon geprägt. Ich kann mich nicht genau erinnern. Wenn ich, wer bin ich? Ich bin Alberto Rosenthal. Wer bist du? Wenn du jetzt diesen Vers für dich in Anspruch nimmst, wenn ich und deinen Namen einsetzt, bist du dabei, diese Zusage für dich in Anspruch zu nehmen? Wenn ich nur dich habe, nur dich, dann frage ich nichts nach Himmel und Erden. Mir gefällt diese Schlachterübersetzung auch. Wen habe ich im Himmel außer dir? Nun sind da nicht die Engel? Haben wir nicht von den 24 Ältesten gesprochen? Haben wir nicht von den vier Cherubim gesprochen? Und gibt es nicht die unzählbare Schar von Engelwesen und ungefallenen Wesen auch? Und sie soll ich alle vergessen? Und wie ist es mit der Herrlichkeit des dritten Himmels? Wie sieht es aus mit der Herrlichkeit der ungefallenen Galaxien? Das soll alles nichts sein für mich? Warum bin ich Christ? Warum bin ich Christ? Christ. Christ, Christus, Christus, Messias, Messias, Gesalbter. Bin ich gesalbt? Folge ich dem Gesalbten? Und habe ich zugelassen, dass der Gesalbte, der eine, dem dein Herz gehört, der eine, nach dem dein Herz verlangt, dass er dich gesalbt hat? Gesalbt, Hanna? Gesalbt, Maria? Gesalbt jeden Einzelnen von uns? Diese Salbung findet statt, nachdem eine Reinigung stattfand. Gott hat einen Plan. Er reinigt und dann salbt er. Er reinigt etwas. Etwas Großes oder ganz Kleines. Dein Herz, deine Gedanken. Was ist hier? Jesus? Dann lebt der andere in dir. Dann lebt der in dir, dem du begegnest. Ist Jesus nur er? Dein Plan, deine Absicht, deine Entscheidung, dein Ziel, dann hat dir dieser Jesus alles bedeutet. Dann muss dieser Jesus so kostbar sein, dass alles andere, wie Paulus schreibt, Dreck ist, Kot ist. Ich entscheide mich für diesen Jesus. Der zweite Teil des Verses sagt: Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Ist dieses Verslein, das Verslein, das den Feind fällt wie eine mächtige Eiche, die gefällt wird? Ja, es ist dieses Verslein. Und dieses Verslein, schaut einmal, wie dieses Verslein gewesen ist auf Erden. In Jesaja Kapitel 11. in Jesaja Kapitel 11. Und wir lesen dort im Vers 1. Jesaja 11, Vers 1. Und es wird ein Zweig, ein ganz, ganz zarter Zweig, hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Ein Stumpf, das macht nicht sehr hoffnungsvoll. Da ist etwas abgeschnitten worden. Es schien, als würde der Messias gar nicht mehr kommen können. Als würde seine Linie zerstört werden. Aber er kam. Und als er kam, kam er geboren von einer Frau als ein Kind. Und es war ein Zweiglein. Hast du dein Baby, das du in den Armen gehalten hast, nicht in dieser Weise erkannt? Bist du Mutter und erinnerst dich zurück an diese Augenblicke? Bist du Vater und erinnerst du dich an dieses Glück und als du feststelltest, was es bedeutet, dieses zarte Wesen in deinen Armen zu tragen? Ich sehe manch ein Lächeln. Ja. Und war der ewige Schöpfer in den Armen dieser Frau Maria? Ja. Und dort lag der Schöpfer der Welt. Er nahm Knechtsgestalt an. Er wurde wie ein Mensch. Er nahm die menschliche Natur auf sich. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Nun, im Hebräerbrief finden wir eine wunderbare Antwort darauf. Wenn ihr das mit mir aufschlagt, im Hebräer, und dort im Kapitel 2, dort steht im Vers 14, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Er nahm menschliche Natur auf sich. Er nahm Anteil am Fleisch und Blut der Menschen, wurde dessen gleichermaßen teilhaftig, damit er sterben konnte, um sterblich sein zu können, um auf diese Weise ein Opfer darbringen zu können, das etwas bewirken würde. Er würde den außer Wirksamkeit setzen, der die Macht des Todes hatte. Außer Wirksamkeit. Heißt es nicht, der Sünde Sold ist der Tod? In Römer 6, Vers 23. Wenn er den außer Wirksamkeit setzt, der die Macht des Todes hatte, und wenn der Tod kommt als Folge der Sünde, welche Macht zerbricht dann der, der den Tod überwindet? Er zerbricht die Macht der Sünde. Es heißt im Vers 15, und alle, diejenigen Befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Todesfurcht entsteht aufgrund der Sündenlast, aber der Heiland ist mächtig, ein mächtiger Zerstörer. Er zerstört die Macht des Teufels. Er zerstört das, was uns knechtete und band oder uns weiterhin knechten und binden möchte. Er kommt, um die Werke des Teufels zu zerstören. Seht, wie es heißt im ersten Johannesbrief. Erster Johannes, Kapitel 3, Vers 8. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Ab dem Augenblick, wo er Teufel wurde, sündigte er, denn zuvor war er der Lichtträger, Luzifer. Aber ab dem Moment, wo er sündigte, sündigte er beständig. Und es heißt, der Teufel sündigt von Anfang an dazu. Wozu? Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Ist er ein mächtiger Zerstörer? Er ist es. Wo muss dieses Wörtlein sein? Wo muss dieses Verslein sein? In meinem Herzen, hierin. Er, nur er, allein. Zurück zu unserer Aussage, die wir zuvor lasen. Im Jesaja, richtig. Schaut einmal, mich begeistert das. Ich ging durch einen Wald. Und ich habe das schon einmal erzählt, mindestens einmal. Vielleicht nicht hier. Aber es war nach einer Tagung. Und ich war dankbar. Dankbar, dass Gott Gnade gewährt hatte. Denn wie viel Gnade benötigen wir, wenn wir das Wort austeilen, wenn wir zusammen sind? Ich war dankbar und ich bin in den Wald. Mancher kennt Mittelsinn, das war eine Tagung dort damals. Und ich suchte einfach eine Stelle, um meinen Dank ausschütten zu können. Und fand sie, denn dort sind herrliche Wälder im Spessart. Nun gut, als ich mich niederknie, habe ich die Augen noch einen Augenblick offen und schaue um mich. Und als ich da um mich schaue, bin ich ganz erstaunt. Warum? Weil mächtige Bäume waren da auf allen Seiten zu sehen und ich schaute auf den Erdboden und da war eigentlich nichts als Reisig. Aber neben mir, nur neben mir, denn als ich es neben mir entdeckte, blickte ich überall herum, fand aber nirgends mehr dasselbe, befand sich ein kleines, zartes, grünes Pflänzlein. Sonst nirgends und nur an dieser Stelle, wo ich mich hingekniet hatte. Ich blickte um mich herum und nirgends im Umkreis vermochte ich etwas anderes zu sehen als große Bäume. Liebt uns Gott so sehr? Ist die Erlösung so kostbar? Benötigt es einen so mächtigen Einsatz Gottes, dass der Sohn Gottes, der die Welt ins Dasein durch das Wort seiner Liebe rief, in Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters, liebt er uns so sehr, dass er als ein Verwundbarer sozusagen auf diese Erde kommt, als einer, der wie ein Kind aufwächst, versucht durch die ererbten Neigungen zum Bösen, durch das Fleisch, wie die Bibel sagt, aber erfüllt vom Heiligen Geist, gezeugt vom Heiligen Geist. Und du, wenn du Papa wirst oder Mutter wirst, darfst, wie Ellen White einmal sagt, von Anbeginn wissen, wenn du bittest, dass deine Leibesfrucht geformt werde vom Anbeginn an durch den Heiligen Geist, wenn du deine Leibesfrucht heiligst, dann wird Gott ein Wunder wirken. Nur Jesus war gezeugt vom Heiligen Geist als der ewige Sohn Gottes. Die Menschwerdung war ein schmerzlicher Prozess. Aber wenn wir von Neuem geboren werden, erleben wir etwas von dieser Qualität der Beziehung zu Gott, der Einheit zu ihm. Es ist eine Erneuerung, eine völlige Wiederherstellung unseres geistlichen Wesens. Und das dürfen wir im Mutterleib bereits vorbereiten. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Dies ist der Geist, den Gott dir verheißt. Im Psalm 73, Vers 25 lädt Gott uns ein, zu glauben, dass nichts Bestand hat neben Gott, neben ihm. Alles andere muss fallen. Alles andere, was dich bedrängt oder was du liebst und doch geht es gegen dein Gewissen, muss fallen. Es fällt durch die Kraftwirkung der Liebe Gottes. Er tritt ein in die Geschichte Laodiceas. Er tritt ein und nimmt den Nebel weg. Er tritt ein und offenbart uns unsere Sünde. Er tritt ein und zeigt uns unsere Not. Er offenbart uns, dass wir diesen Vers nicht besessen haben. Willst du ein Christ sein? Dann ringe mit dem Herrn, dass dieser Vers dein sei. Und Gott wird dir offenbaren, was dich getrennt hat von der Erfahrung dieses Verses. Und kommt Christus durch diesen Vers in dein Leben, hat die Sünde keine Macht mehr über dich. Wir schließen mit dem Wort aus dem ersten Petrusbrief, wo es heißt, im ersten Petrus, ach, wie lieben wir doch dieses Wort. Im ersten Petrus und dort Kapitel 4, da nun Christus, er, um den es geht. Da nun Christus, der Gesalbte, für uns im Fleisch gelitten hat. Er litt im Fleisch, weil er versucht wurde, wie du und ich, von innen und von außen, durch die Bedrängnisse des Feindes, die er von außen auf ihn brachte, und durch die ererbten Neigungen zum Bösen, die er besaß, wie jeder Mensch. Er wurde bedrängt. Aber wer war er? Christus, der Gesalbte. Die Salbung des Vaters lag auf ihm, und wenn der Schweiß von seiner Stirn ihm runterrollte, so wusste er sich doch im Vater geborgen und lebte von Entscheidung zu Entscheidung in der Gegenwart des Ewigen, im Bewusstsein seiner Nähe, im Bewusstsein der Engelmacht, im Bewusstsein, dass er geliebt ist. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung, im Fleisch zu leiden. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Schluss ist mit der Sünde. Das Heiligtum kann dann gereinigt werden. Schluss ist gemacht mit der Sünde. Schluss gemacht mit der Erhöhung des Magneten Satan. Schluss gemacht mit dem, der außer Wirksamkeit gesetzt worden ist. Oh, welch ein im Vers 2, die noch verbleibende Zeit im Fleisch weiter versucht, nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Dem Willen Gottes. Wie muss Jesus sein, dass das von uns geglaubt werden kann? Wie muss der Heilige Geist das Wort lebendig machen, dass du dieses Wort glaubst? Glaubst du es, so hast du es. Glaubst du es, so hast du es. Vertraust du ihm, besitzt du ihn. Ich schließe mit folgendem Zitat Ellen White in meinen Worten. Zwei Dinge musst du wissen. Das eine, dass Jesus die Liebe besitzt, dich beständig aufrecht zu tragen und dir die Kraft zu geben, im Fleisch zu leiden und nicht zu sündigen wider ihn. Erstens. Zweitens, und solltest du fallen, dass eine unendliche Barmherzigkeit sich herabbeugen würde, um dich wieder aufzurichten. Diejenigen, die das erleben werden, sind diejenigen, die ihre Abhängigkeit von Gott erlebt haben werden, die ihre Sündennot erkannt haben werden, die nicht mehr auf sich bauen werden, sondern für die eines gilt. Wenn ich nur dich habe, nur dich, Herr Jesus, nur dich, dann frage ich nichts, oh, gar nichts mehr nach Himmel und Erden.